Schönen guten Morgen auch von mir. Advent hat drei Aspekte. Helen hat es eben schon gesagt. Wir schauen zurück auf Jesus, der vor rund 2000 Jahren gekommen ist. Wir schauen nach vorne in die Zukunft und erwarten ihn wieder. Und wir schauen in die Gegenwart, wo er an der Tür steht und anklopft und bei uns ankommen will in unserem Leben und uns fragt, möchtest du mich hereinlassen? Unterwegs waren auch eine Mutter mit ihrem kleinen 10 Jahre alten Charlie. Sie wollten dieser Großstadtatmosphäre London entfliehen. Das ist übrigens eine wahre Geschichte. Sie wollten dieser Großstadtatmosphäre London entfliehen, sich aufs Land begeben. Und es war eine wunderschöne Winterlandschaft. Alles crisp und white, wie der Engländer sagt. Alles schön in Schnee und Eis. Und es war herrlich, dadurch zu gehen und das zu betrachten. Und dann fragte die Mutter den kleinen Charlie, sollen wir mal eine Tour, sollen wir mal eine Rundfahrt im Auto machen? Ja, natürlich. Und dann haben sie sich auf den Weg begeben und der Kleine hatte Spaß im Auto. Der hauchte dann die Fensterscheiben an und das beschlug alles so schön. Ein schönes Erlebnis, aber der Mutter kam es etwas mulmig vor, weil der Schneetreiben zunahm. Und es entwickelte sich und die Sicht wurde schlecht und sie kamen in eine Kurve und das Auto schlitterte und sie landeten im Graben. Nur die Mutter und ihr kleiner Charlie. Und der kleine Charlie konnte das Auto nicht wegschieben. Und die Mutter schaffte es auch nicht, aber in einer gewissen Entfernung da war ein Haus. Und sie steuerten dieses Haus an und klopften an. Und die ihnen öffneten, waren sehr freundlich. Sie boten ihnen Tee an, eine warme Stube, ein Telefon, damit sie Hilfe rufen konnten. Man würde sagen, das ist eine relativ normale, realistische Situation. Freilich wird nicht jeden Tag passieren. Aber die Bewohner dieses Hauses werden dieses Erlebnis, diese Begebenheit nie in ihrem Leben vergessen. Sie werden es gefühlte 1 Million Mal weitererzählen. Ihren Kindern und Kindeskindern, denn die da vor der Tür standen, waren niemand anders als die Königin Elisabeth und ihr kleiner Sohn Charles. Was würdest du machen, wenn sie an der Tür klingeln würden und da ständen sie plötzlich? Vielleicht würdest du die Augen weit aufreißen, einmal kurz durchatmen, dein Herz fing an zu galoppieren und würdest überlegen, was kann ich machen, wie soll ich mich verhalten? Wie kann ich sie reinbitten, was kann ich ihnen bieten, was kann ich ihnen geben? Liebe Gemeinde, da steht ein viel größerer vor der Tür und klopft an. Einer, der König aller Könige ist, einer, der Herrscher aller Herren ist. Einer, der Schöpfer des Universums ist. Einer, dessen Größe nicht in Menschenworte gefasst werden kann. Der steht vor der Tür und ihr könnt ihm gar nichts bieten, was seinem Stande entspricht. Aber er möchte Einlass. Er möchte um Einlass bitten und er bittet um Einlass. Lasst ihn in sein Leben, lasst ihn in euer Leben. Lasst ihn in euer Herz, lasst ihn in euer Denken, lasst ihn in eure Träume, lasst ihn in eure Ziele. Er will ankommen in der Gegenwart. Er will, dass Advent wird bei uns. Ich lese den Predigttext aus dem Johannesevangelium, 1. Kapitel, und das sind die Verse 19 bis 23. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden zu ihm sandten, Priester und Leviten von Jerusalem, dass sie ihn fragten, wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht, und er bekannte, ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn, was dann bist du, Elia? Er sprach, ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Da sprachen sie zu ihm, wer bist du dann, dass wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben? Was sagst du von dir selbst? Er sprach, ich bin eine Stimme eines Predigers oder andere Übersetzungen sagen, eines Rufenden in der Wüste. Ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat, Bezug auf Jesaja 40, 3. Das ist der Predigttext. Und die Predigt ist ganz einfach aufgebaut. Wer ist Johannes der Täufer? Wo predigt er und was sagt er? Ja, ganz einfach. Ja, wer ist Johannes der Täufer? Ja, Johannes der Täufer war jemand, der Aufsehen erregt hat. Und der in der Wüste predigte. Und dem die Menschen zuliefen. Und der im Fokus der Massen war, wenn man das damals sagen konnte. Und das interessierte natürlich die Mächtigen in Jerusalem besonders. Und sie sandten Leviten und Priester zu ihm hinaus in die Wüste, um zu fragen, hey, wer bist du? Bist du vielleicht der Messias? Und er machte ganz klar, wer er war. Sagte, nein. Nein, ich bin nicht der Christus. Zunächst. Und ich bin auch nicht der Prophet und ich bin auch nicht der Elia. Interessanterweise hat Jesus einmal gesagt zu den Jüngern später, der Elia ist ja schon gekommen. Und tatsächlich, das Kommen des Elia war angekündigt noch vor dem Ankommen Jesu. Und Jesus redete aber ganz eindeutig, als er sagte, der Elia ist schon gekommen, redete Jesus ganz eindeutig von Johannes dem Täufer. Er meinte ihn. Nun, Johannes der Täufer war nicht der zurückgekehrte Elia, aber Johannes der Täufer war ein Typ wie Elia. Er hatte Kraft und Macht, er hatte seine geistliche Ausstrahlung, seine geistliche Kraft. Er hatte dieselbe Botschaft, bekehrt euch, kehrt um zu Gott. Und er war auch äußerlich ähnlich, er hatte ähnliche Kleidung wie Elia. Aber Johannes der Täufer sagte, nein, nein, ich bin nicht dieser Elia. Wobei er meinte, der Elia, der damals im Alten Testament gelebt hat. Nein, der bin ich nicht. Und ich bin auch nicht der Prophet. Und ich bin auch nicht der Christus. Der Prophet ist übrigens der Christus. Vom Propheten ist die Rede im 5. Buch Mose. Ich bin nicht der Christus. Wir müssen uns einmal vorstellen, wer war denn Johannes der Täufer? Was für ein Mann war er? Er war ein Naziräer. Das ist jemand, der ein Gelübde abgelegt hat, sein Leben lang Gott zu dienen. Sein ganzes Leben mit allem, was er hatte, Gott zu dienen. Ein Gottesmann. Er war auch ein Asket. Er lebte, wie die Bibel uns sagt, von wildem Honig und Heuschrecken und er trank kein Alkohol. Und von ihm wird etwas gesagt, was, das glaube ich jetzt vielleicht, wenn jemand mich nachher des Besseren belehren will, kann er das gerne tun, der einzige Mensch in der ganzen Bibel war, von dem gesagt wurde, von Mutterleibe an war er erfüllt mit dem Heiligen Geist. Jetzt von Jesus abgesehen. Von Mutterleib war er erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und da heißt es nicht, er hatte den Heiligen Geist. Oder da war das Flämmchen des Heiligen Geistes in seinem Herzen. Oder der Heilige Geist hat ihn mal berührt. Da heißt es, er war erfüllt vom Heiligen Geist, von Mutterleibe an. Was für ein Gottesmann, was für ein Übermensch, würden wir da sagen. Und dieser Gottesmann, jetzt können wir mal schauen. Ja, die nächste bitte. Ja. Das war schon, ja. Dankeschön. Und dieser Gottesmann, Johannes der Täufer, der sagte, nach mir kommt einer und der ist schon. Ich bin nicht würdig, ihm die Schuhriemen zu lösen. Betrachtet mal diesen Johannes den Täufer, was für ein Mensch der war. Was für ein großer Gottesmann, ein Übermensch. Und der sagt, ich bin noch nicht einmal würdig, dem, der nach mir kommt und jetzt schon ist, und er meint Jesus Christus, den Schuhriemen zu lösen. Wer ist dann Christus? Wer ist dann Christus? Wir haben dieses Lied gehört, Mary, did you know? Maria, wusstest du, als du das Gesicht deines Babys küsstest, dass du das Gesicht Gottes küsstest? Wusstest du, als du, das ist ein schönes Wortspiel im Englischen, das kann man im Deutschen nicht so nachahmen, the one you delivered, derjenige, den du sozusagen aus deinem Leib hervorgebracht hast, aus deinem Leib befreit hast, will once deliver you, wird dich eines Tages befreien. Ist dir das klar, Maria? Im Anblick dieses kleinen Babys, wer der ist? Dieser Jesus kommt. Er ist gekommen und er klopft an. Er möchte bei dir einkehren. Punkt 2. Ja. Eine Stimme in der Wüste macht auf diesen Jesus aufmerksam. Johannes der Täufer ist es, der damals den Israeliten sagt, da kommt einer. Ich bereite seinen Weg. Und es ist interessant, wo dieser Johannes der Täufer predigte. Er predigte in der Wüste. Tatsächlich in einem Gebiet westlich des Toten Meeres. Das war ein trockenes, felsiges Land. Und dort predigte er. Aber sinnbildlich meinte er auch, dass Israel selbst, die Israeliten, das Volk Gottes, dass es unfruchtbar geworden war, dass es wüst geworden war, dass es in einer geistlichen Wüste lebte. Und deshalb sagte er zu diesem Volk, kommt, kehrt um, wendet euch Gott wieder zu. Bleibt nicht trocken und unfruchtbar, kommt heraus aus dieser Wüste. Tut Buße mit den damaligen Worten. Das Volk Israel war in der Wüste, aber in Jesaja gab es eine Prophezeiung. Und die heißt, das ist in Jesaja 43, 20, ich will in der Wüste Wasser und in der Einöde Ströme geben, zu tränken mein Volk. Ich sag's nochmal, ich will in der Wüste Wasser und in der Einöde Ströme geben, zu tränken mein Volk. Das bezieht sich zunächst mal auf die Rückkehr der Israeliten aus dem babylonischen Exil. Da ging der Weg nämlich durch die Wüste. Aber Johannes der Täufer kündigte mit Jesus sinnbildlich solches Wasser an, das in die Trocken, das zu den trockenen, geistlich trockenen Israeliten kommen würde. Und zu uns? Was ist eigentlich eine Wüste? Auch es gibt viele verschiedene Wüsten. Es gibt Binnenwüsten und Küstenwüsten. Es gibt Felswüsten und Sandwüsten, Geröllwüsten und Steinwüsten. Es gibt heiße Wüsten und kalte Wüsten. Aber eins haben sie alle gemeinsam. Und ihr wisst, was das ist. Die Trockenheit, der Mangel an Wasser, das Fehlen von Wasser, sieht man von den Oasen ab. Und Jesus hat mal was ganz Interessantes gesagt und es seht ihr schon, zurück, danke. Jesus hat was ganz Interessantes, nein, bitte zurück. So, da sind wir richtig. Jesus hat was ganz Interessantes gesagt zu einer Samariterin, als er mit ihr ins Gespräch kam, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Jesus sagt, ich gebe lebendiges Wasser in eurer Wüste. Ich bin das lebendige Wasser in eurer Wüste. Die Menschheit, der größte Teil der Menschheit, ich sage das jetzt mal so provokativ und mutig, lebt in der Wüste. Und einige Christen tun es auch. Ihnen fehlt das lebendige Wasser, das da Leben schenkt. Das Leben schafft lebendiges Wasser, schafft echtes Leben, schafft wahres Leben, schafft das Leben. Das ist nämlich ein Leben, was nicht von den Katastrophen und Schwankungen und Stimmungen deines Lebens abhängig ist und dieser Welt. Das bleibt konstant, das bleibt immer so. Es ist ein Leben, das auch nach dem Tode nicht aufhört, sondern dann seine Vollendung erfährt. Von diesem Leben redet Jesus, ein echtes Leben. Das kann man klopfen, das kann man schlagen. Das kann getroffen werden, das bleibt. Das kann man wie ein Quietschentchen in der Badewanne nach unten tauchen und es steigt wieder auf. Ein echtes Leben, ein wahres Leben. Warum leben die Menschen heute ohne dieses lebendige Wasser in der Wüste? Warum? Im geistlichen Sinne. Warum waren die Israeliten so trocken und unfruchtbar? Warum lebt die Menschheit heute in einer geistlichen Wüste? Weil sie nicht wissen, dass es eine Quelle gibt. Weil sie nicht wissen, dass es eine Oase gibt. Weil sie weit weg sind von der nächsten Quelle und von der nächsten Oase. Will sagen, sie haben sich emanzipiert von Gott. Oder? Sie haben sich emanzipiert von Gott. Sie haben sich unabhängig gemacht, autonom gemacht, wenn das ginge. Sie haben ihn aus ihrem Leben ausgeschlossen. Sie brauchen ihn nicht mehr. Sie können nicht an ihn glauben. Sie sind ihm fremd geworden und er ihnen. Eine große Entfremdung zwischen der Menschheit und Gott. Weit weg vom lebendigen Wasser. Liebe Freunde, dieser Umstand ist verantwortlich für die entscheidenden Katastrophen, Tragödien und Dramen dieser Welt. Für Kriege, dafür, dass Völker einander hassen und aufeinander zugehen und einander niedermetzeln, Köpfe rollen, Bomben fliegen. Große politische Probleme sind nicht lösbar. Das Existenzrecht wird einem Volk abgesprochen von einem anderen. Man dreht sich um sich selbst und verkündet nationale Egoismen. Aber wir müssen gar nicht global gehen. Und schauen. Wir können in unser eigenes Leben schauen. Zerbruch in Familien. Entzweiung in Partnerschaften und Ehen. Unfähigkeit, heile Beziehungen zu machen. Unfähigkeit, Beziehungen heil zu machen. Unfähigkeit, wenn ich in mich hineinschaue, Unfähigkeit, wirklich barmherzig zu sein, da steckt das Wort Herz drin, dass Barmherzigkeit wirklich in meinem Herzen ist gegenüber den Menschen, von denen ich vielleicht naturgemäß sage, Mensch, wie kann der so etwas machen, dieser Idiot? Entschuldigung. Echte Barmherzigkeit. Ich sehe bei mir die Unfähigkeit, Menschen so zu lieben wie mich selbst. Ich sehe meinen verletzten Stolz und alles, was daraus resultiert. Ich sehe innere Gefangenheiten und Abhängigkeiten und Ängste und ja, Unmöglichkeiten in mir. Liebe Gemeinde, das ist alles letztendlich die Folge dessen, dass wir ohne lebendiges Wasser gelebt haben, leben mussten. Dass lebendiges Wasser nicht da ist oder war. Aber Jesus sagt, ich bin das Wasser des Lebens. Ich zitiere mal aus einem Lied einer, Band aus dem Ruhrgebiet. Ist nicht das ganze Lied. Danke, Dagmar, für den Tipp. Was ist denn? Ich zitiere aus einem Lied von Frieda Gold. Das ist der Name der Band aus dem Ruhrgebiet. Ich fühle mich leer und die Nacht liegt schwer. So schwer auf meinen Schultern. All die Hoffnung, die war, ist schon lange nicht mehr da. Schon wieder eine Nacht, einfach vertan. Ich habe gesucht und gesucht in den hintersten Ecken nach Augen, die mich interessieren. Noch nie hat es geklappt. Doch ich mag es nicht kapieren. Wovon sollen wir träumen, so wie wir sind, so wie wir sind, so wie wir sind? Woran können wir glauben? Wo führt das hin? Was kommt und bleibt, so wie wir sind? Wir lassen uns treiben durch die Clubs der Stadt, durch fremde Hände und wir werden nicht satt. Wir wachen dann auf bei immer anderen Geliebten, von denen wir dachten, dass wir sie nie verlassen. Wir trinken zu viel, es bleibt ein Spiel ohne Ziel. Wann hört das auf? Wann kommen wir hier raus? Wovon sollen wir träumen? Wo sind wir zu Hause? Ich kommentiere das nicht weiter. Die Menschen haben unglaublichen Durst in ihrer Wüste. Unglaublichen Durst. Nach diesem lebendigen Wasser, auch wenn sie es nicht wissen, auch wenn es ihnen nicht bewusst ist. Da ist diese tiefe Sehnsucht bei ihnen. Sie wollen sie füllen, da ist eine Leere, da ist ein Vakuum, das muss gefüllt werden. Wieso ist das so? Ich sage das jetzt einfach so. Jeder Mensch hat diesen Durst. Warum ist das so? Weil jeder Mensch aus einer Quelle kommt. Weil jeder Mensch ein Geschöpf Gottes ist. Und als Gott ihn machte und schaffte und schuf, da hat er diese Sehnsucht in sein Herz gelegt. Diese Sehnsucht nach ihm, diese Sehnsucht nach seiner Nähe, diese Sehnsucht nach dem lebendigen Wasser, diesen Durst, das hat er jedem bei der Schöpfung in sein Herz gelegt. Und da ist es nicht verwunderlich, dass die Menschen nach Sinn suchen, nach Leben suchen, nach Glück suchen. Aber Psalm 73 sagt, dir nahe zu sein, o Gott, ist mein Glück. Und liebe Gemeinde, sie greifen zu den falschen Getränken, um diesen Durst zu stillen. Zu ungeeigneten Getränken. Die Clubs der Stadt, die Geliebten, um das Lied zu zitieren noch einmal. Ich möchte etwas haben für mich, Besitz. Je mehr Besitz ich habe, desto glücklicher müsste ich doch werden. Ich möchte Sicherheit. Ich möchte ein trautes Zuhause. Du möchtest vielleicht Einfluss oder Macht, etwas bewirken können, Ansehen haben vor den Menschen, Ehre haben vor den Menschen, gut dastehen, von den anderen geliebt werden, von den anderen anerkannt werden. Andere suchen in Philosophien oder sogar in Theologien. Liebe Gemeinde, ich sage nicht, dass alle diese Dinge, die ich gerade erwähnt habe, dass die alle schlecht sind. Ganz im Gegenteil. Aber sie sind völlig ungeeignet, das Bedürfnis, den Durst nach diesem lebendigen Wasser zu stillen. Dazu sind sie nicht geeignet. Das ist so, als wolltest du deinen Durst mit Steinen stillen. Wie komme ich zu der Quelle? Wo ist dieses lebendige Wasser? Wie komme ich raus aus dieser Wüste? Und da sagt uns Johannes, der Täufer, ebnet den Weg des Herrn. Oh, ja, vielleicht mache ich doch noch mal einen ganz kleinen Rückschritt. Entschuldigung, da habe ich was euch vorenthalten. Ganz kleinen Rückschritt nur, ganz kurz. Ich hatte von der Sehnsucht gesprochen, die jeder Mensch hat nach diesem lebendigen Wasser. Und es gibt eine Stelle in der Schrift, die das ein bisschen verdeutlicht. Das ist im Jesaja auch 26. Auf deinen Namen und dein Gedenken war das Verlangen der Seele gerichtet. Auf deinen Namen, also auf dich, oh Gott, ja, steht für Name, steht für Gott, auf dich, oh Gott. Und auf das Denken an dich war das Verlangen der Seele gerichtet. Daher stammt dieser Durst. Ja, da stammt dieser Durst. Und wie lösche ich diesen Durst jetzt? Und dann sagt Johannes der Täufer, eine Stimme in der Wüste sagt, ebnet den Weg des Herrn. Das ist wiederum ein Zitat aus dem Buch Jesaja. Der forderte das Volk auf, Gott einen Weg durch die Wüste zu bahnen. Auch wieder im Zusammenhang mit der Rückführung aus dem babylonischen Exil, aus der babylonischen Gefangenschaft, wo es durch die Wüste ging. Bahnt dem Herrn, das heißt seinem Volk, einen Weg durch die Wüste. Das ist der Zusammenhang in Jesaja. Was bedeutet das für uns heute? Das bedeutet für uns heute, lasst Christus ankommen bei euch. Lasst es Advent werden in eurem Leben und lasst es Advent werden in euren Herzen. Lasst ihn eintreten. Fragt ihn, was sollen wir tun, um aus dieser Wüste herauszukommen? Fragt ihn, wie können wir Vergebung erfahren? Fragt ihn, wo sollen wir das lebendige Wasser finden? Fragt ihn nach der Quelle. Jesus ist dieses Wasser selbst. Jetzt sagt ja aber Johannes der Täufer, ebnet den Weg. Das heißt ja, dass der Weg noch gar nicht eben ist. Da sind noch Berge im Weg. Ja, ganze Mount Everest, was denn, gibt es kein Plural von, sind im Weg. Große Hindernisse sind im Weg. Ebnet den Weg dem Herrn. Räumt diese Berge weg. Räumt diese Hindernisse weg. Was sind das für Hindernisse? Das ist bei jedem vielleicht anders, ja. Wir sind zu beschäftigt, oder? Oft. Zu beschäftigt, um an Gott zu denken. Das Leben ist so voll. Das Leben ist so busy. Es ist zu viel Stress. War keine Zeit. Das Leben ist voller Sorgen, voller Krankheit. Vielleicht. Voller Not. Voller Probleme, voller Schwierigkeiten. Da haben wir ja keine Zeit. Da verlieren wir den Blick auf Jesus. Und das, was er uns anbietet, wisst ihr, Jesus hat so eine Sehnsucht, bei dir einzutreten, in deine Wohnung. So eine Sehnsucht. Aber es wird zu schwer für uns, durch all das Leid und all die Probleme und all die Schwierigkeiten. Wir müssen die erstmal lösen. Ja, wir müssen die erstmal lösen, dann können wir vielleicht auch mal an Gott denken. Vielleicht hast du in deinem Problem, in deinem Leben andere Prioritäten. Ja? Andere Prioritäten gesetzt. Gott ist nicht mehr so wichtig. Oder du kannst einfach nicht glauben. Ich nehme das ganz ernst. Du kannst einfach nicht glauben. Das ist ein Hindernis. Weil es geht vielen so. Mir geht es manchmal auch so. Du kannst einfach nicht glauben, weil dein Denken aufklärungsgetränkt ist. Alles wird gesteuert durch das, was hier als Verstand, als Ratio im Kopf ist. Alles wird durch Vernunft gesteuert. Wir können alles erklären. Naja, fast alles. Du machst Gott verantwortlich für all das, was in deinem Leben und auf dieser Erde so richtig schief läuft. Auch ein Hindernis. Liebe Gemeinde, wie lassen sich diese Hindernisse aus dem Weg räumen? Den Mount Everest kann man nicht abtragen, ne? Nicht so ohne weiteres. Du kannst sie nicht wegschaffen. Du kannst sie nicht aus dem Weg räumen. Das ist ein zu großes Unterfangen. Stell dir vor, kommst mit dem Auto aus der Stadt und willst in deine Garage rein und da steht in der Einfahrt ein LKW. Was machst du? Aber wenn du geduldig bist, dann denkst du, ach ja, da kommt gleich der Besitzer. Dann bitte ich ihn und der fährt weg. Oder ich suche den mal. Vielleicht ist er gerade eine Tasse Kaffee trinken oder sich ein paar Zigaretten holen. Ich suche ihn mal und dann kann er einsteigen und mir die Einfahrt freimachen. Aber er kommt nicht. Ja, du rufst die Polizei. Letztendlich wird das Ordnungsamt verständigt und dieser LKW muss abgeschleppt werden. Denn du selbst kannst ihn ja nicht herausheben. Du bist nicht Superman und auch nicht Herkules. Ihr seht, ihr braucht Hilfe von außen. Ihr braucht fremde Hilfe, um solche Hindernisse für die freie Bahn für Jesus aus dem Weg zu räumen. Ihr braucht fremde Hilfe. Gott ist diese Hilfe. Nur Gott selbst kann helfen. Gib ihm einen Vertrauensvorschuss. Bitte ihn. Bitte ihn, dass er die Hindernisse aus dem Weg schafft. Bitte ihn, dass er dann einkehrt. Und dann wirst du etwas erleben, was die Bewohner dieses Hauses erlebt haben, wo Königin Elisabeth und der kleine Prinz Charles vor der Tür standen. Du wirst deine Augen nicht mehr zukriegen, du wirst sie weit aufreißen, du wirst aus dem Staunen nicht mehr rauskommen. Über das, was Jesus in deinem Leben tun kann und das, was er schon getan hat. Du wirst staunen, wer da vor der Tür stand, vor der Tür deines Lebens. Darum bitte ich, lass es Advent werden. Lass es Advent werden, lass Jesus reinkommen. Lass ihn in dein Leben kommen, lass ihn in dein Denken kommen. Lass ihn in deine Ziele kommen, in deine Wünsche kommen, in dein Herz kommen. Lass ihn ankommen. Bei dir, bei uns. Amen.